und lebe jetzt schon, bin zugezogener, lebe jetzt schon auch das 13. Jahr schon in der Ecke. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Und das werde ich euch bei Zeiten alles auch noch beweisen. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Du machst gerade mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Das sind Textzeilen von Udo Lindenberg. Also das war keine Drohung oder Selbstvorstellung, sondern der Udo Lindenberg, der hat das mal mit Jean Delay, haben die das mal vertont. Und ich finde das ganz interessant, weil dem Lied geht es ja sehr darum, um Fremdwahrnehmung, wie nehmen mich andere wahr, und auch um die eigene Selbstwahrnehmung, weil das kann ja manchmal total unterschiedlich sein. Ich finde das Lied, das drückt es sehr gut aus, dass wir oft nach außen hin anders scheinen, als wir tatsächlich sind. Und wenn man sich so in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft umschaut, dann merkt man auch, das wird irgendwie auch von uns verlangt. So in Zeiten von Facebook, Instagram, Pinterest und diesen ganzen anderen sozialen Medien, die es so gibt, da merkt man, wie wichtig dieser schöne Schein zu sein scheint. Und so begegnen uns auch in unserem Alltag und vielleicht auch in unserem persönlichen Leben immer wieder so die unterschiedlichsten Masken. Und ich will also erstmal gar nichts gegen sagen, weil manche Masken sind ja auch durchaus sinnvoll, weil sie uns schützen. Zum Beispiel, ich habe Ihnen was mitgebracht. So ein Schweißschild oder ich hätte total unprofessionell gesagt, so eine Schweißmaske. Klar, die erfüllt ihren Sinn und jemand, der damit arbeitet, der merkt, das ist okay, das brauche ich, um ordentlich arbeiten zu können und geschützt zu sein. Andere Masken, die sind eher dekorativ, die sollen schön aussehen. Und dann gibt es natürlich noch diese Masken. Und die Zeit haben wir ja so knapp hinter uns gebracht, wo man überall so Leute in den verschiedensten Kostümen und mit den verschiedensten Masken auf der Straße oder ja in den Zügen gesehen hat. Ich glaube, ein besonderer Reiz, der an Masken so liegt, der ist, dass man mal ausprobieren kann, nach außen hin jemand anders zu sein, als man wirklich ist. Mal fröhlich, mal verständnisvoll, mal gestresst, mal weise, mal natürlich auch fromm. Und das ganz unabhängig davon, wie es hinter dieser Maske tatsächlich ausschaut. Je nachdem, was von uns erwartet wird. Je nachdem, auf welcher Bühne, in welchem Umfeld wir uns vielleicht befinden. Was soll's also? Warum sollte man nicht einfach helfen, so sein Image dadurch ein bisschen aufzupolieren, damit man vor anderen gut dasteht? Denn das ist ja wichtig, was andere von uns denken. Dass wir ein gutes Bild vermitteln. Am besten das Bild, das von uns erwartet wird, das uns in das richtige Licht drückt. Das glauben wir zumindest. Und so werden solche Masken, die wir vielleicht sichtbar oder unsichtbar tragen, über kurz oder lang so eine Art Schutz, weil wir nicht zeigen wollen oder nicht zeigen können, dass wir vielleicht verletzt sind, dass wir unsicher sind, dass uns vielleicht manchmal der Glaube fehlt, gerade in frommen Kreisen. Auch so ein Problem. Schließlich muss man doch den Schein wahren. Denn ich merke so manchmal bei mir das Gefühl, dass ich denke so, wenn jetzt jemand tatsächlich sieht, wie ich wirklich bin, wenn ich wirklich mal meine Rolle verlasse, die von mir erwartet wird, was werden dann andere von mir denken? Werden sie mich genauso lieben? Werden sie mich genauso annehmen, wie das mit dieser Maske der Fall ist? Und noch einen anderen Grund gibt es, dass wir Masken tragen, nämlich das Bild, das wir von uns selber haben. Dass wir selber ein gutes Bild von uns haben möchten. Und diese Masken helfen uns da, wo unser Eigenbild vielleicht nicht zu diesem tatsächlichen passt. Und so kann es sein, dass wir unseren Mitmenschen was vormachen und dass wir vielleicht auch ab und zu uns selbst was vormachen. Und wir denken die ganze Zeit, hey, eigentlich bin ich doch ganz anders. Ich möchte mit Ihnen heute Morgen über einige Verse aus einem sehr bekannten Psalm nachdenken. Es ist der Psalm 139 und er wird dem König David zugeschrieben. Und dieser Psalm, den habe ich so für mich entdeckt, weil er mir geholfen hat, einen neuen Blick auf meine Masken zu bekommen. Ich habe ihn dazu in drei Gedankenabschnitte so eingeteilt, die ich heute Morgen mit Ihnen teilen möchte. Der erste Gedanke ist, Gott kennt mich. Ich lese aus Psalm 139 die ersten Verse. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. David, der ist sicher, Gott durchschaut mich. Er kennt mich. Er lässt sich nicht von meinen Masken irritieren oder täuschen, sondern er weiß ganz genau, wie es dahinter aussieht. Er kennt meine Gedanken, er sieht meine Ziele. Und wenn man sich das so überlegt, könnte dieses Allwissende, so das wäre so ein theologischer Begriff, ich finde das toll, dass David das in diesem Psalm so bildlich macht, dass er nicht einfach sagt, Gott ist allwissend, sondern er sagt, Gott, du durchschaust mich. Das kann beängstigend sein. Vielleicht aber auch etwas befreiend. Es wäre beängstigend, jedenfalls für mich, wenn man nicht wüsste, was Gott für Absichten mit uns hat. Viele Menschen, die sehen Gott ja als so einen unpersönlichen Richter oder Polizisten, der nur darauf wartet, dass er uns bestrafen kann. Ich musste so an das Lied denken. Ich habe das so bei dem Kinderlied aus meiner Sonntagsschulzeit noch wirklich im Ohr manchmal. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf. Ich glaube nicht, dass David Gott so gesehen hat. Auch wenn das Lied auch so seinen Sinn hat. Und ich habe auch eine neue Version gefunden, die ist ein bisschen entschärfter. Das ist so ein bisschen netter. Aber David, der hatte ja erlebt, dass Gott ihn nicht fallen gelassen hat, obwohl er manchmal wirklich schlechte Entscheidungen getroffen hat. David, der war sich sicher, das war sicher nicht perfekt. Eine seiner Tiefpunkte war, wo er einen Mann vorsätzlich in den Tod gehen ließ, damit David seinen Ehebruch mit dessen Frau verschleiern konnte. Scheinbar. Und auch da ging es bei David wieder mal um Masken, um den schönen Schein, denn der große König, der hatte natürlich Sorge, dass die ganze Sache auffliegen könnte. Aber das Interessante ist, dass Gott David nicht einfach in dieser Verstrickung von Schuld und Scheinheiligkeit zurücklässt, sondern dass er ihm einen Propheten in den Weg stellt und der legt den Finger in die Wunde. Aber Gott tut das nicht, um David zu zerstören oder bloßzustellen oder schlecht zu machen, sondern um ihm die Möglichkeit zu geben, seine Schuld einzugestehen, wieder von vorne anzufangen, Vergebung zu erleben. Und so kann es befreiend sein, dass Gott uns durch und durch kennt, weil er uns liebt und trotzdem etwas mit uns zu tun haben will. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu verstellen. Wir müssen nicht erst perfekt sein, sondern er kennt uns mit unseren Fehlern, mit unseren Macken. Er kennt unsere Schuld. Er sieht unser Versagen. Er kennt unsere tiefsten Geheimnisse und auch unsere tiefsten Abgründe. Wir müssen uns aber nicht erst ändern oder verbiegen, bevor wir ihm begegnen dürfen, sondern Jesus Christus kam in diese Welt, weil wir Menschen es einfach nicht schaffen, aus eigener Kraft Gottes Ansprüchen zu genügen. Und so starb Jesus am Kreuz für unsere Schuld, so wie wir das eben auch in der Einleitung gehört haben. Das war sein Dienst für viele, damit wir befreit durch Gottes Gnade leben können. Das ist Gottes Absicht für uns, dass wir in seinem Sohn seine unendliche Liebe und sein großes Erbarmen erkennen. Ich dachte so dran, so eine Maske zu tragen, das ist ja auch nicht immer so ganz angenehm. Die drückt, sie schränkt uns ein, sie kann eine Last sein. Und wenn wir uns erstmal entschieden haben, so ein bestimmtes Image, eine bestimmte Rolle einzunehmen, dann bringt das unser Leben oft so in eine Spur, die man nur ganz schwer verlassen kann. Und es ist ja auch anstrengend, weil man immer wieder in dieser Angst lebt, was ist, wenn meine Maske auffliegt, Und wenn andere Menschen wirklich mal dahinter gucken, wie es da wirklich aussieht. Ich finde das so befreiend, so entlastend, dass wir bei Gott unsere Masken ablegen können. Dass wir ihm erstmal so begegnen können, wie wir sind. Dass wir uns da nicht verstellen brauchen. Dass wir ihm sagen können, was einfach passiert in unserem Leben. Dass wir ihm sagen können, ganz offen, was auch ganz vielleicht schief läuft. Aber es ist auch herausfordernd. Und das Interessante an diesem Psalm ist, dass David deutlich macht, Gott kennt mich nicht nur, sondern er ist mir auch nah. Ich möchte weiterlesen, die Verse 5 bis 12. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. David, der weiß um Gottes Gegenwart in seinem Leben. Und diese Gegenwart, das wird so schön deutlich in diesem Psalm, die ist erstmal ganz unabhängig von den äußeren Umständen und vor allem auch von dem persönlichen Empfinden. Sie ist und bleibt immer gleich. Für David ist das in dem Psalm eine ganz großartige Erkenntnis, die ihm keine Angst macht, sondern die ihn eher staunen lässt. Ich merke nur, dass sich das bei mir oft aus dem Blick verliere. Oft merke ich, teilt man sein Leben so in bestimmte Zeiten ein. So, da ist die Schule, bei mir zurzeit auch wirklich, weil ich noch eine Fortbildung mache. Da ist natürlich die Arbeit, da ist meine Freizeit, da ist die Gemeinde. Man könnte vielleicht sagen, manchmal gibt es vielleicht Zeiten, wo wir auf verschiedenen Bühnen auch verschiedene Rollen spielen. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, verhalten wir uns entsprechend. So wie Masken, die man vielleicht auch manchmal für eine jeweilige Szene aufsetzt. Und ich merke, eine Folge davon kann sein, dass es einem so vorkommen kann, als wäre Gott uns in bestimmten Situationen, in bestimmten Zeiten ganz besonders nah und in anderen vielleicht weniger präsent oder gar nicht spürbar. Ich musste so dran denken an meine Zeit so als Teenager, da hatte mein Leben genau diese Einteilung. Von Montag bis Freitag war Alltag. Und da war ich mit meinen Mitschülern unterwegs und da hat sich mein Leben nicht wirklich sehr von deren unterschieden. Und ich habe mich dann auch so verhalten. Freitag bis Sonntag, da war ich in meiner Jugendgruppe und in der Gemeinde. Da habe ich mich wieder ganz anders verhalten. Und in dieser Zeit war das manchmal ganz genau so, dass ich dachte so, da gibt es Zeiten, da ist mir Gott ganz nah. Und in anderen ist er scheinbar nicht relevant. Ganz weit weg. Und irgendwann stellte ich mir dann tatsächlich die Frage, ja, wer bin ich eigentlich? Bin ich der, der in der Woche die gleichen Witze reißt und sich eigentlich genauso verhält wie alle anderen? Oder bin ich der Fromme, der am Wochenende Lieder singt und betet? Für mich war das so irgendwann so ein Aha-Erlebnis, als ich verstand, dass Gott ja mein ganzes Leben prägen will, verändern will und nicht nur besondere Zeiten, die ich für ihn vielleicht reserviert halte. Und so war das interessant in dieser Zeit, und es ist eigentlich auch so eine Entwicklung, die bis heute ist, zu erleben, wie Gott unser Leben verändert, mein Leben verändert, wenn ich versuche, das immer mehr deckungsgleich zu bekommen. Manche Menschen, die schaffen sowas ganz radikal. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Leute, die so von einem Moment auf den anderen was kapieren und dann machen die das und ziehen das durch. Da gehöre ich nicht so zu. Ich bin eher jemand, der dafür Zeit braucht, der so in so einen Prozess einsteigt. Aber irgendwann merkte ich, so dass es klappt, dass wirklich Alltag und Glaube immer mehr auch deckungsgleich wurden. Und wie gesagt, diese Veränderung, ich würde sagen, die ist noch lange nicht abgeschlossen. Es gibt immer noch Bereiche, in denen ich arbeiten muss, arbeiten will. Aber es ist ja auch irgendwo eine befreiende Erfahrung, weil man merkt, ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich muss nicht mehr darauf achten, auf welcher Bühne bin ich gerade, welche Rolle spiele ich im Moment, sondern ich darf Gott in alle Bereiche meines Lebens mit hineinnehmen. David, der hat erkannt, in diesem Psalm bringt er es so schön zum Ausdruck, Gott ist in jedem Moment im gleichen Maße in seinem Leben gegenwärtig. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Gottes Gegenwart hier in diesem Gottesdienst, jetzt, wo wir hier zusammen sind, oder vielleicht in ein paar Minuten oder einer Stunde, wenn wir wieder auf dem Weg nach Hause sind. Da ist kein Unterschied, ob es vielleicht alles gerade gut läuft in der Familie oder ob wir vielleicht manchmal Sorgen haben und Probleme. Es ist kein Unterschied, ob wir in der Gemeinde sitzen mit Menschen, die unsere Überzeugung teilen, oder ob wir vielleicht am Arbeitsplatz sind, wo wir eher zu einer Minderheit gehören, wenn wir sagen, dass wir zu einer Gemeinde gehen, dass wir an Gott glauben. Gott ist in allen Situationen gleichermaßen bei uns. Er ist gegenwärtig. Und die Frage ist nur, ob ich mich darauf einlasse und ob ich das so wahrnehmen will und auch in dieser Hoffnung, in diesem Vertrauen leben möchte. David, der hat erkannt, Gott kennt mich und er liebt mich trotzdem. Und Gott ist bei ihm und lässt ihn nicht los. Und das weckt in ihm auch den Wunsch zu sagen, hey, Gott, zeig mir dann auch den Weg. Und ich lese noch ein paar Verse, Vers 23 und 24 aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wegen bin und leite mich auf ewigen Wegen. Gott kennt mich und er ist mir nah. Und das führt bei David zu dieser Sehnsucht, dass Gott in seinem Leben handelt und etwas bewirkt. Die Sehnsucht, dass es eben nicht so bleibt, wie es ist, sondern dass er sich immer wieder neu auf Gott ausrichtet. Ich denke mal so, man kann wissen, dass Gott da ist. Man kann sich daran freuen, dass er uns liebt. Aber es ist noch ein Schritt weiter, wirklich zu sagen, Gott, verändere etwas in meinem Leben. Und das ist so auch immer die Frage, die ich mir stelle. Lasse ich mich darauf ein, dass er mich tatsächlich verändert? Dass er meine Entscheidungen hinterfragt, korrigiert? Mit Gott zu leben, ich merke das immer mehr, ist mehr als ein Standpunkt, den ich beziehe und den ich vielleicht verteidige. Es ist ein Prozess, ein Weg, den ich beschreite und auf dem ich mich manchmal vielleicht schneller, manchmal langsamer, vielleicht manchmal vor und manchmal auch zurück bewege, herantaste. Aber wir dürfen wissen, wir sind auf diesem Weg nicht allein, weil Gott ja nah ist. Wir sind getröstet in der oder auch ermutigt in dieser Gewissheit, dass ich auch Fehler machen darf, weil Gott mich erkennt. Die hat er ja schon längst einkalkuliert. Und dass er mir seine Liebe da deshalb auch nicht aufkündigt. Die Frage ist immer, was hält mich auf bei so einem tollen Psalm und bei dem, was da so uns auch einfach so deutlich gemacht wird? Haben Sie noch das Lied oder diese Zeilen von Udo Lindenberg im Ohr? Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Der Psalm, über den wir heute Morgen so ein bisschen nachgedacht haben, der fordert uns heraus, uns auf den Weg zu machen. Weniger Schein zu wahren, sondern vielmehr echt zu sein. Und das kann da beginnen, wo ich erkenne, dass ich vor Gott keine Masken brauche, weil er mich erkennt und trotzdem liebt. Das ist der erste Schritt, dass wir unser Bild von uns selbst von ihm her bestimmen lassen und nicht von dem, was von uns vielleicht erwartet wird. Der zweite Schritt kann sein, dass wir Gott in unsere Lebensbereiche immer wieder neu mit hineinnehmen. Und nicht in unterschiedliche Rollen fallen, sondern vielmehr authentisch leben, echt sein. Und der dritte, vierte, fünfte, sechste und alle folgenden Schritte, die bestehen darin, ja, auf diesem Weg zu bleiben, sich korrigieren zu lassen und darauf zu vertrauen, dass Gott tatsächlich ein gutes Ziel für uns hat. Ich möchte zum Abschluss ein paar Zeilen lesen, die nicht von mir sind, auch wenn da ein ähnlicher Vorname ist, nämlich von Dietrich Bonhoeffer, der sich genau darüber Gedanken gemacht hat. Nämlich, wer bin ich eigentlich? Und ja, das möchte ich noch zum Abschluss lesen. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? Was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich das, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Das ist von Dietrich Bonhoeffer aus Widerstand und Ergebung.